Herangelabert und süß als verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Janis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute bin ich mit Sarah im Kindergarten.
Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin 33 Jahre alt und bin die Kita-Leitung in der Kita Shalom im Bergwald.
Genau. Und wir haben uns heute hier getroffen, denn dieses Jahr wird 60 Jahre FSJ gefeiert. Und Sarah hat damals vor 15 Jahren auch hier im Kindergarten ihr FSJ gemacht.
Genau. 2009 habe ich mein FSJ gemacht, hier in der Kita, in der gleichen Kita, wo ich heute immer noch bin. Und ich könnte ja mal so ein bisschen erzählen, warum oder wie das dazu kam. Also mir war schon in der Schule eigentlich schon klar, dass ich gerne Erzieherin werden würde. Aber der Zugang zu dem Erzieherberuf ist einfach schwierig. Das war damals 4 Jahre, davon waren 3 Jahre unbezahlt. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, will ich das wirklich machen? Mhm. Wenn eine ganz normale Ausbildung ganz normal bezahlt ist, das überlegt man sich natürlich. Und ich war dann halt einfach lang unschlüssig, was ich machen möchte oder ob ich das machen möchte. Und habe dann einfach für mich gesagt, okay, jetzt nehme ich das Jahr nochmal und mache nochmal ein Jahr Pause und überlege mir und gucke mir den Beruf jetzt auch erstmal an, ob sich das dann da wirklich auch für lohnt, 4 Jahre Ausbildung zu machen, davon 3 unbezahlt. Genau.
Hast du das direkt nach der Schule gemacht?
Ja. Genau, direkt nach der Schule gemacht, also ich war auf einer 2-Jährigen, deswegen war ich schon ein bisschen älter, ich war da 19, als ich hier angefangen habe und ja, genau, dann bin ich hier hochgekommen und ich war auch relativ spät und bin da bei der Diakonie noch so ein bisschen reingekommen und gesagt, ich hätte gerne auch noch eine FSJ-Stelle und die haben dann gesagt, ja, kann schon mal im Bergwald gucken, ich habe relativ weit weg gewohnt, war ja aber schon mit meinem Automobil und das war dann okay. Und ja, dann bin ich hier so ein bisschen reingerutscht, ziemlich im Sommer schon, also ziemlich spät. Und habe mich da jetzt einfach mal so ein bisschen von überraschen lassen, was da passiert. Und das habe ich dann auch gemacht, ja.
Wie war das damals, FSJ? Wie würdest du es beschreiben?
Also ich glaube, damals war das auf jeden Fall noch gefragter. Also ich kannte da auch schon super viele, die das gemacht haben. Und ja, also für mich war damals klar, dass man als sehr junger Mensch in einen Beruf reingucken darf und die Leute da aber super dankbar drüber waren. Also ich bin hier natürlich auch auf ein super Team getroffen. Ja, das war natürlich für mich damals ein Segen, dass das hier so super geklappt hat. Und die haben mich im Rahmen meiner Möglichkeiten als ungelernte Kraft, haben die mich aber so viel ausprobieren lassen. Ich konnte super viel kennenlernen, konnte in fast alle Bereiche reingucken, was die Leitung da gemacht hat, was in der Gruppe los war. Ich saß auch mal bei einem Elterngespräch als stiller Zuschauer quasi dabei. Also ich hatte wirklich nach dem Jahr eine komplette Sicht über den Beruf. Und das war natürlich mega, weil das hat mir, was man ja schon weiß, dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, doch, das mache ich.
Und du hast direkt danach dann auch angefangen?
Ja.
Oder auch gleich hier im Kindergarten?
Ja, in der Ausbildung damals, also früher war das halt die klassische Ausbildung und heute gibt es ja die praxisintegrierte. Da lässt man sich ja bei einem Arbeitgeber anstellen. Und damals war das aber so, dass man jedes Jahr seine Stelle wechseln musste. Und ich war im ersten Jahr hier, dann bin ich gewechselt. Also das erste Ausbildungsjahr habe ich hier gemacht, dann musste ich einmal wegwechseln. Dann bin ich im dritten wieder gekommen und im Anerkennungsjahr war ich dann aber auch wieder hier.
Okay.
Genau.
Also war ja damals ganz anders als heute, oder?
Ja, also gibt es immer noch die klassische Ausbildung, aber heute ist die Praxisintegrierte, da ist man dann quasi angestellt, bei der evangelischen Kirche zum Beispiel, ist man dann angestellt und ist dann 3 Jahre einfach. Und es geht dann auch nur noch 3 Jahre und keine 4.
Wie war das damals gesellschaftlich mit dem FSJ? Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich will ein FSJ machen?
Also ich glaube, das kam gut an daheim, weil ich glaube, es ist sowieso eine schwierige Zeit nach der Schule. Man weiß, es gibt so viele, die Chancen sind so vielfältig und man weiß irgendwie dann auch nicht so richtig, was will man denn jetzt machen. Und man hat ja auch gar keinen richtigen Einblick ins Berufsleben. Mhm. Ja, hat man ja nicht. Also man ist in der Schule, hat natürlich auch lange Schule, aber wie das jetzt so ist, wirklich da Verantwortung zu übernehmen für sich, für seinen Arbeitsweg, pünktlich sein, tralala, das ist natürlich noch mal strenger wie in der Schule. Ja, in der Schule kommt schon hart rein. So, sorry, 10 Minuten zu spät. Das ist jetzt natürlich hier nicht mehr. Ja, ich glaube, das kam ganz gut an, dass jetzt wusste, okay, jetzt kannst du da mal ein bisschen reinschnuppern, wie das aussieht, wenn man wirklich arbeiten muss.
Ja.
Ja.
Und das haben deine Freunde auch, also haben das viele von deinen Freunden gemacht?
Nee, also tatsächlicherweise, ich kenne einige, die das gemacht haben, aber jetzt so von meinen ganz engen Freunden haben das nicht gemacht. Ich glaube, wenn man nicht schon weiß, dass man vielleicht in den sozialen Bereich geht, ist, glaube ich, nicht so attraktiv. Also die meisten haben gesagt, so, oh nee, also das, also ich will ja auch gar kein Erzieher werden, was, also da will ich jetzt gar kein Jahr, sage ich mal, das machen oder so. Aber ich glaube, das ist halt auch oft so, dass sie das dann wirklich so berufsspezifisch sehen und das finde ich es gar nicht.
Mhm.
Ich finde, ein FSJ ist viel mehr wie nur dieses Berufsspezifische zu gucken, ob das ist ja kein Praktikum, das ist ja ein FSJ, das ist auch nochmal was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon mit vielen Freiwilligen gesprochen im Podcast hier.
Ja.
Und viele wissen auch, dass sie das, was sie gerade eben machen, gar nicht mehr machen wollen danach tatsächlich.
Ja.
Und dass sie auch in irgendeinen technischen oder komplett anderen Bereich gehen.
Kaufmännischen Bereich oder so, ja.
Ich meine, die Erfahrung, die ist ja trotzdem wertvoll natürlich.
Absolut.
Und es erweitert natürlich den Horizont.
Ja.
Und wie genau war dein FSJ damals aufgebaut? Hast du auch Geld bekommen? Oder wie war es mit den Seminaren?
Ja, ich habe Geld bekommen. Es war jetzt nicht viel, aber ich weiß, dass es... aber das weiß ich nicht mehr genau, wie viel das war. Aber es war trotzdem mein eigenes Geld. Und das ist einfach... Das ist so ein cooler Start einfach, finde ich.
Mhm.
Seminare hatten wir auch. Und also ich hatte hier sehr viel Spaß, aber die Seminare waren schon sehr, sehr cool. Also... Ich fand an den Seminaren mega, da kamen so viele verschiedene Leute aus so vielen verschiedenen Lebensbereichen. Da kamen ja nicht alle aus der Schule. Manche haben schon eine Ausbildung gehabt und wollten nochmal was anderes machen. Manche haben auf ihren Studienplatz gewartet. Manche haben eben geguckt, ob der Beruf was ist. Und ich fand es so spannend, dass das so vielfältige Menschen jetzt aufeinander kommen auf den Seminaren. Ich fand, die Seminare waren super wertvoll. Und ich habe da wirklich ernsthafte Freundschaften fürs Leben. Also einer meiner besten Freunde habe ich da quasi kennengelernt. Und der ist heute einfach ein riesiger Teil aus meinem Leben. Und wir teilen einfach diese Erfahrung. Und der ist zum Beispiel, also der wollte nie in den sozialen Bereich, hat er auch nicht gemacht. Aber der hat auch das FSJ schon nicht in einem sozialen Bereich gemacht.
Mhm. Aber ist ja sehr schön eigentlich.
Ja, also, absolut.
Und welche Inhalte habt ihr behandelt auf dem Seminar?
Ja, also ich fand schon, dass es sehr viel um Gruppenfindung geht, um so ein bisschen aufeinander zu hören. So, das waren schon viele so Gruppenspiele, Gruppendynamiken sich anschauen. Das fand ich auch immer sehr spannend. Schon eine sehr lustige Spiele. Also ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, solche Spiele. Aber die waren auf jeden Fall gut. Und dann haben wir natürlich aber auch, wir haben ein Obdachlosenheim besichtigt, konnten da Fragen stellen an die Leitung dort, haben... ja, einige Sachen zu den Berufen gelernt, konnten aus den Erfahrungen, die halt andere in ihren FSJ-Stellen machen. Ja, also da war schon sehr breit gefächert. Also die haben damals die Leiterinnen, beziehungsweise ein Leiter, zwei Leiterinnen, haben quasi auch alles so aufgenommen, was da so an Themen von uns kam. Da kam natürlich auch viel. Mhm. Ja, die haben ja viel mitgebracht aus ihren Stellen.
Und hast du auch 5 Seminare gehabt oder 4 oder wie war das?
Boah, das weiß ich nicht mehr. doch, also ich glaube, ich war 3-mal am Bodensee, 2-mal in Neckarzimmern und 1-mal hatten wir ein Wahlseminar.
Also 6 insgesamt.
Ja, und das Wahlseminar, das war sogar im Anschluss auf ein normales Seminar, das heißt, ich war 2 Wochen quasi weg, das war völlig in Ordnung für uns. und das Wahlseminar, das war Improvisationstheater, habe ich da gemacht, ja. Da gab es auch noch einen Tanzkurs dabei. Also das war schon, ja, das waren alles gut. Also die Seminare, da reden wir heute eben mit dem Freund, den ich da kennengelernt habe, reden wir da heute noch so oft drüber, was wir da alles erlebt haben. Wir haben auch Stadtrallyes gemacht und haben mit Tauschgeschäften, also wir haben quasi mit einer ganz kleinen Sache angefangen, haben versucht, den Wert zu steigern. Um das gleich mal zu spoilern, das hat nicht geklappt. Wir hatten am Ende nur Koffer voll mit Werbegeschenken. Also der Wert war irgendwie gesteigert, aber ich glaube, so war es nicht gemeint. Aber es war halt einfach sehr lustig. Man hat da schon sehr viel mitgenommen, ja.
Ja, ja. All die Erlebnisse.
Ja, absolut. Und auch die Menschen. Also man hat ja auch so unterschiedliche Menschen einfach kennengelernt. Würde man jetzt gar nicht denken. Weil ich glaube, man denkt oft, dass wenn man in ein FSJ geht, dass dann... sitzen da alle zukünftigen Pädagogen. Mhm. Aber so ist das halt überhaupt nicht. Also das war nicht so und das hat auch gar nicht diesen Vibe gehabt, dass man glaubt, dass da jetzt nur Leute sitzen, die alle unbedingt im pädagogischen Bereich oder sozialen Bereich bleiben wollen.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Bist du für dein FSJ damals umgezogen?
Nee. Aber ich habe mir tatsächlich eine Stelle angeguckt, wo ich hätte in Baden-Baden in so einem Schwesterwohnheim. Aber das wäre jetzt wirklich, also das wäre jetzt nichts für mich gewesen. Mhm. Also das war vielleicht auch dem Alter geschuldet. Heute würde ich das vielleicht eher so ein bisschen als Herausforderung sehen, aber das war nichts, was ich wirklich wollte. Das hätte ich nicht gemacht.
Ja.
Also das war mir dann, das war schon ganz gut. Also ich habe hier schon einen Anfahrtsweg von 25 Minuten, aber das ist ja völlig im Rahmen.
Also ist im Rahmen,
also ja. Absolut.
Ja, genau. Und dann hast du deine Ausbildung gemacht, hast du ja vorher schon gesagt. Und wie ging es nach der Ausbildung weiter für dich dann?
Genau, also ich war dann hier im Anerkennungsjahr. Im Anerkennungsjahr arbeitet man ja quasi schon voll.
Mhm.
Zeit, ja, dann natürlich sein Kolloquium und seine Prüfungen noch und alles. Ja, und dann war ich ausgelernt und dann war schon klar, dass ich hier quasi übernommen werden kann. Das war, also hat sich ja im Anerkennungsjahr schon so ein bisschen gezeigt. Da musste ja immer so, ja, mal gucken, wie viel Prozente sind da und da frei. Genau, und dann bin ich quasi ausgelernt eingestiegen und bin dann aber auch relativ schnell stellvertretende Leitung geworden, weil die ja aufgehört hatte.
Okay, wann war das ungefähr?
Eigentlich war das direkt im Jahr danach.
Also 2000?
Also 2009 habe ich das FSJ, 2024 muss ich ja meinen Abschluss gemacht haben.
14.
14, genau. 14 habe ich dann meinen Abschluss gemacht und dann ja, bin ich dann 15 wahrscheinlich schon direkt Stellvertretung geworden. Und okay. Habe mir da einfach mal gedacht, jetzt gucken wir einfach mal. Ist ja auch keine große Einrichtung.
Ja.
Also ja. Deswegen.
Wie viele Kinder habt ihr hier?
42 Plätze 42. Haben wir, ja, genau.
Und wie viele habt ihr aktuell?
Ach doch, wir sind eigentlich schon voll. Aber es ist immer nur so, dass die Zweijährigen zählen doppelt. Und deswegen sie haben immer Doppelplätze, deswegen haben wir immer maximal 38 Kinder, aber 42 belegte Plätze.
Okay. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr hier?
Ja, in Zeiten von Personalmangel immer eine gute Frage. Also aktuell sind wir zu 5, wenn man rein das Stammteam betrifft. Sieht, aber wir dürfen jetzt noch eine weitere, 2 Leute mit 60% kriegen wir jetzt noch jeweils.
Ihr dürft? Also
ja, das hat jetzt noch gereicht. Also wir haben jetzt noch 120% frei und die nehmen jetzt jeweils 60%. Eine ist davon übrigens auch FSJlerin gewesen hier.
Ah ja.
Die ist quasi auch hier in FSJ gekommen und hat dann hier die Ausbildung gemacht und bleibt jetzt auch als Festangestellte. Jetzt ab September, also.
Volksgeschichte im Kindergarten.
Ja, wir nehmen hier alle. Die dürfen dann direkt bei uns bleiben, genau. Und dann sind wir quasi 7 Leute.
Mhm. Ja. Und, also du bist direkt stellvertretende Leitung geworden dann quasi?
Ja.
Und wann bist du Leitung geworden dann?
Ja, genau, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich war erst Abwesenheitsvertretung, das heißt, die kriegt einfach... Ja, ist kein Geld. Das ist wirklich nur gedacht, wenn die Leitung irgendwie jetzt krass lang ausfällt, dann hat unsere Leitung 2 Kitas übernommen. Die hat noch eine andere Kita übernommen.
Mhm.
Und da war das dann natürlich hier mehr gefordert. Klar, dann war sie ja relativ selten da. Und da bin ich dann quasi Stellvertretung geworden. Also das ist dann richtiger, ja, mit Vertrag und allem drum und dran. Das war dann aber irgendwie, das weiß ich nicht mehr, 4 Jahre später oder so.
Mhm.
Und dann bin ich 2020 im März bin ich in Elternzeit gegangen und war dann jetzt 3 Jahre, also mit Beschäftigungsverbot, wir dürfen ja nicht arbeiten in der Schwangerschaft, war ich jetzt quasi 3 Jahre nicht da und bin zurückgekommen im Januar und bin dann im Juli Leitung geworden.
Ja. Okay,
also noch gar nicht so.
Ja, jetzt fast
ein Jahr eigentlich. Genau, fast ein Jahr. Ja, genau, also noch gar nicht so lang.
Mhm.
Ja.
Und wie ist es als Leitung im Kindergarten?
Ja,
Also,
man muss schon sagen, es steht und fällt schon alles mit dem Team.
Mhm.
Das würde ich schon sagen, auch als Leitung. Eine Leitung kann nur so gut sein, wie sie gemeinsam mit ihrem Team arbeiten kann. Und ich habe hier halt einfach ein Mega-Team. Also, wir arbeiten alle schon super lang zusammen. Also, bis auf wenige kennen wir uns alle schon super lange. Also, wirklich schon weit über 10 Jahre.
Mhm.
Wir sind ein Mega-Team, wir arbeiten gut zusammen und ich kann nur so gut sein, wie das Team ist. Und da das Team hier so gut ist, funktioniert es halt einfach gut. Ich mache es mega gern. Es ist mega stressig. Ich will es nicht so hinreden, als würden wir jetzt hier den ganzen Tag auf einer rosa Wolke herumflattern. So ist es wirklich, wahrlich nicht. Aber wir machen immer das Beste draus und haben immer viel zu lachen. Und deswegen mache ich das wirklich gern. Also ich komme hier wirklich gerne rein. montags und wir machen das auch ganz gut. Ich habe auch eine Stellvertretung, weil ich nicht ganz 100% arbeite, weil ich einfach auch noch Mutter bin. Mhm. Und wir sind auch ein super Team, machen das, die meisten Aufgaben zusammen, sprechen uns immer ab und ja, deswegen ist es schon spannend, das jetzt nochmal von der Seite zu sehen, ja. Ja.
Und welche Aufgaben hast du denn eigentlich als Leitung im Kindergarten?
Ja, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, aber man kann das schwer so genau sagen. Also im Prinzip hat man alles mit Platzvergabe zu tun. Man muss gucken, welche Kinder wann nachrücken, welche kommen in die Schule, wer kommt nach. Man muss gucken, dass die Teammitglieder halt Zugang zu ihren Fortbildungen hat. Man muss gucken, dass das Personal bleibt, beziehungsweise, dass man halt Neues bekommt irgendwie. Also natürlich, ja, also wenn nichts da ist, ist nichts da, aber man probiert es halt. Ja, man ist, sage ich mal so, man hat so ein bisschen das Organisatorische im Blick. Ja, ich meine, die in den Gruppen sind natürlich sehr aufs Pädagogische fixiert und gucken natürlich sehr, dass da super viel läuft für die Kinder. Und auch die machen auch die Elterngespräche und... Ja, ich gucke so ein bisschen, dass alles drumherum läuft.
Also betreust du eigentlich gar keine Kinder direkt?
Ja, doch. Also laut meinem Vertrag schon, weil du bist nie zu 100%, also außer einer ganz großen Einrichtung, zu 100% freigestellt als Leitung. Mhm. Aber das ist jetzt quasi so ein bisschen geteilt. Genau. Also ich mache zum Beispiel morgens mache ich immer sehr viel Büro. Und so ab 11, da gehen auch für die Kollegen die Pausenzeiten los. Da versuche ich dann auch mit rauszukommen. Und wenn es nur der Mann ist, springe ich natürlich auch halt ein. Klar. Ja, also ja, das ist natürlich klar. Auch meine Aufgabe, ja.
Und, ja genau. Also ihr habt 5 Mitarbeiter, habt ihr gesagt?
Wir sind zu 5.
Zu fünf, ja. Insgesamt, ja.
Ja.
Und wie ist es zu arbeiten? Also ihr habt Fachkräftemangel, Personalmangel.
Mhm.
Und wie betreut ihr die Kinder? Dann, wenn irgendwie nicht genügend Mitarbeiter da sind.
Mit sehr viel Humor. ich muss sagen, dass wir, ich glaube, Glück haben. Ich glaube, in anderen Einrichtungen sieht es noch ganz schlimmer aus. Also bei uns haben es quasi, ja, ein bisschen über eine Vollzeitkraft hat jetzt lange Zeit gefehlt.
Mhm.
Das merkt halt schon. Im Prinzip funktioniert das alles gut. Unser System funktioniert, solange keiner krank wird. Aber ja. Das ist natürlich... Gang und gäbe bei uns, ja, das ist, die Kinder sind natürlich oft krank, dann werden wir krank und dann kippt das System relativ schnell. Gut, wir haben dann halt Notkonzepte, die wir dann fahren, dann werden halt weniger Kinder betreut oder sie werden nicht weniger, aber sie werden halt kürzer betreut zum Beispiel, ja. Also versuchen wir uns da so ein bisschen über den Herbstwinter zu retten.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, vorne am Eingang. Heutige Krankheiten, ja, Hautentzündung und was
weiß ich. Magen-Darm, Erkältung, Fieber, immer alles dabei. Ja.
Vor allem jetzt auch im Winter und Frühling.
Ja, Und klar, uns ist die Verantwortung natürlich schon sehr bewusst, wenn wir schließen müssen oder irgendwie, dass die Eltern nicht arbeiten können.
Mhm.
Ja, also... Das ist uns natürlich sehr bewusst. Geht mir als Mutter nicht anders. Wenn meine Tochter nicht betreut ist, kann ich nicht hier sein.
Ja.
Also das ist ja ein ganz großes System, das quasi zusammengreifen kann. Aber da fehlen halt einfach ganz, ganz viele Erzieher, ja.
Ja, und ihr seid hier in einem Dorf, oder wie man das so nennen kann, also ein ganz kleiner Stadtteil von Karlsruhe
eigentlich. Ja, ja.
Kommen die Kinder alle von hier?
Bei uns kommen tatsächlich die Kinder fast alle aus dem Bergwald.
Mhm.
Wir haben noch aus früheren Zeiten noch so 1-2 Kinder, die aus Durlach kommen, aber ansonsten nehmen wir im Prinzip alle nur aus dem Bergwald.
Okay, aber dann kennen sich doch alle hier wahrscheinlich irgendwie, oder?
Weil, ja.
Also, das ist ja sehr überschaubar.
Ja, also sogar ich kenne, also ich komme ja nicht von hier, aber sogar ich kenne natürlich auch durch die vielen Kinder, die ich in den letzten 15 Jahren hatte, ich kenne eigentlich auch schon jeden gefühlt hier im Bergwald, also es ist wirklich sehr... Klein, ist sehr überschaubar, die Eltern kennen sich untereinander, die Kinder kennen sich untereinander, ja, das stimmt schon, ist schon sehr familiär hier oben noch.
Ihr habt 5 Leute im Team, ist da der Freiwillige auch schon eingerechnet?
Nee, genau, ein FSJler und ein Auszubildender kommt da noch dazu.
Und welche Aufgaben übernehmen die vor allem?
Die Auszubildende ist schon, die muss schon sehr auf ihre eigenen Aufgaben gucken, also der wollen wir jetzt nicht auch noch Aufgaben geben, weil die Ausbildung ist schon... herausfordern. Also die ist schon wirklich viel, die haben viele Aufgaben, die müssen viel erledigen, die sind ja auch nicht immer hier.
Mhm.
Und wenn die hier sind, dann haben die halt wirklich ihre Sachen, die haben ihre Benotungen, also da kommt der Lehrer, prüft sie hier im Alltag mit den Kindern, die hat schon wirklich genug zu tun. Also die unterstützt uns natürlich im Alltag und wir unterstützen sie, Das ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen, dass sie halt auch gut durch ihre Ausbildung kommen und dass wir nicht sagen, ja, nee, du musst jetzt das, das und das machen, hast keine Zeit, dich vorzubereiten. Das ist natürlich auch die Aufgabe von uns als Team, ihr den Rücken so frei zu halten. Sie ist wirklich nicht dafür da, um uns den Rücken frei zu halten. Das ist nicht als in der Ausbildung ist das so wirklich nicht
gedacht. Was seid ihr eigentlich genau in der Ausbildung? Also welche Inhalte sind dort enthalten?
Naja, also ich glaube, also Kleinkindpädagogik, gerade so von 0 bis 6, das ist, glaube ich, auf jeden Fall der größte Bereich, dass man einfach wirklich viel über die Entwicklung der Kinder, über das pädagogische Vorgehen, was brauchen Kinder, wie sieht man ein Kind, wie ist die Haltung gegenüber dem Kind, was kann man Kindern anbieten, um sich in gewissen Bereichen irgendwie einfacher zu entwickeln oder so, ja. Das ist jetzt mal so das Grobe. Aber man lernt da schon sehr vielfältig, auch wie man so gezieltere Angebote macht. Also nicht nur so das Freispiel begleiten. Natürlich ist Elternarbeit auch immer ein sehr großer, großer Teil. Weil, ja, das mit den Kindern, das gehört zu unserem Alltag dazu. Und die Elternarbeit ist natürlich auch ein großer Teil, den die Kollegen vor allem aus der Gruppe mit den Elterngesprächen haben sie einmal im Jahr für jedes Kind. Und da kommen natürlich nochmal ganz andere Themen auf, die wir jetzt hier im Alltag mit den Kindern natürlich nicht haben.
Ja.
Ja.
Mhm. Wie würdest du die Elternarbeit beschreiben?
herausfordern, nenne ich es jetzt mal. Also, das ist schon eine Sache für sich. Also ich würde schon sagen, dass die Elternarbeit, die Arbeit mit den Eltern, ist schon das Herausforderndste fast an unserem Beruf. Mal ganz kurz nach dem Personalmangel. Weil es ist halt klar, die Eltern geben hier ihre Kinder ab. Das darf man am Ende nicht vergessen. Das sind ihre Kinder und die wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind. Aber ein Familiensystem funktioniert ganz anders wie ein Kita-System.
Ja.
Also es kann nicht so laufen wie zu Hause. Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Vielleicht auch für beide Seiten, da so einen Konsens zu finden, dass man sagt, okay, so gehen wir mit und es ist auch super schwer. Weil viele Eltern, denen fehlt halt eben auch dieser Einblick, wie so ein Kita-Alltag abläuft. Also wir müssen hier halt nicht zwei Kinder anziehen, sondern 40.
Ja.
Und dann ist natürlich, das sind ganz andere Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist manchmal so schwer, die andere Seite zu verstehen. Und ja, das bringt dann natürlich schon einige Konflikte und Konfliktpotenziale mit, würde ich jetzt mal sagen.
Wie fühlst du dich in der Doppelrolle? Ich meine, du bist ja auch Mutter.
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich glaube, ich bin eine relativ entspannte Mutter. Wenn mein Kind morgens da glücklich reingeht und ich es glücklich wieder abhole, dann ist für mich schon sehr, sehr viel getan. Ja, ich weiß, dass es wohlwollende Erzieher sind, die in Zeiten des Personalmangels natürlich nicht jeden Tag 40 Bachelorangebote stemmen können, aber das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte, dass mein Kind dort eine gute Zeit hat, dort in ihrer Altersklasse spielt. Das ist erstmal das Allerwichtigste für Kinder in dem Alter. Das ist sowieso wichtig. Ja, und das ist für mich, und deswegen bin ich da relativ entspannt, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich sehr anstrengende Mutter bin bisher. Ja, und also ich sehe aber auch die andere Seite. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich sehe, da fehlen zwei Kollegen, dann kann ich mir schon zurechtspinnen, dass jetzt heute natürlich die eine oder andere Sache wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ja. Und das natürlich, ich habe natürlich einen anderen Einblick. Ich glaube, für mich ist es manchmal vielleicht auch einfacher. Ich sehe natürlich auch die Probleme, auf die mein Kind treffen kann in einem Kita-Alltag. Ja. Das sehe ich natürlich auch. Aber es beruhigt mich, glaube ich, eher, dass ich weiß, wie so ein Kita-Alltag abläuft. Und ich glaube, viele Eltern denken, da gehen die Türen zu und dann, was passiert denn dann da den ganzen Tagen? Und ich weiß, da hat man vielleicht dann auch irgendwie Ängste. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man Ängste hat als Eltern. Und wenn man halt so gar keine Vorstellung hat. Aber deswegen, die Eltern dürfen bei uns auch immer hospitieren.
Mhm.
Also die sind jederzeit eingeladen, hier einen Tag mit uns zu verbringen, um mal ein bisschen zu gucken. Deswegen bieten wir das auch tatsächlich immer wieder an, dass die einfach mal wissen.
Das kann ich tatsächlich gar nicht. Also habe ich noch nie gehört, dass Eltern einen Tag den Kindergarten besuchen können. Nee,
doch, das kann ich gar nicht. Das ist schon möglich, aber wird tatsächlich gar nicht genutzt.
Hast du sie nochmal direkt angeboten?
Ja, natürlich, das wird klar. Ich glaube, für viele Eltern ist dann auch dieser Twist so ein bisschen schwierig, weil klar, für ihr Kind, auch heute kommt meine Mama und morgen nicht mehr. Die wollen natürlich da auch keine Unsicherheiten bei ihrem Kind irgendwie vielleicht aufmachen oder so. Aber eigentlich haben wir ganz gute Erfahrungen damit immer gemacht. Und gerade an Elternabenden oder so besprechen wir das immer mit den Eltern. Sie können jederzeit einen Termin zum Hospitieren machen. Kommen Sie, gucken Sie sich das hier an. Wir haben natürlich auch viele Eltern, die bei Ausflügen und so geholfen haben. Also die kennen natürlich das dann schon ein bisschen mehr.
Habt ihr auch direkte Konflikte teilweise?
Ja.
Ja,
ja. Ja. Also ich glaube, Konflikte sind schon, ja, auch ein großer Teil in der Elternarbeit. Also da kann es schon auch mal...
Aber ist dann zwischen euch und den Eltern oder zwischen Eltern der Kinder teilweise?
Auch das, ja. Aber da versuchen wir natürlich schon im Rahmen unserer Möglichkeiten, sich rauszuhalten. Wenn jetzt Eltern sich arg streiten, also es gibt schon, dass dann also dein Kind hat meinem Kind was kaputt gemacht und ja, das geht nicht, das musst du zahlen. Das ist natürlich alles, ja, also absurd, muss ich echt sagen, weil das ist, Kinder machen sowas, einmal sowas passiert, Kinder haben da überhaupt gar keine Vorstellung für und da sind wir dann immer schon sehr in der außenstehenden Rolle, aber es gibt natürlich auch super viele Konflikte, weil Eltern oft auch nicht mit dem Konzept zufrieden sind, wie wir das handhaben, also jede Kita hat ja eine Konzeption. Und die, also da schreiben wir quasi auf, genau wie wir arbeiten, welche Haltung wir haben, was vertreten wir. Da gibt es auch Schutzkonzepte, also Gewaltschutzkonzepte, das hat eine Kita alles, damit beschäftigen wir uns in so vielen Dienstbesprechungen und pädagogischen Tagen und schreiben das und ja, und das hat schon alles Hand und Fuß. Das sehen Eltern natürlich nicht, wie viel Arbeit da oft hinten dran steckt, hinter so einem Konzept. Aber wir wissen schon genau, was wir machen und überlegen auch den Schritt dahin und sind auch offen, das zu reflektieren. Und da kracht es dann natürlich, weil dann... Aber wir wollen zum Beispiel, also klassisches Beispiel, die Hälfte der Eltern wollen, dass wir jeden Tag rausgehen und die andere Hälfte der Eltern ist es draußen zu dreckig. Und das kann ja nicht funktionieren. Also ist es unsere Aufgabe als Kita, unsere Haltung so zu positionieren, zu sagen, wir gehen raus. Jeden Tag, außer es schüttet unendlich krass. Sonst gehen wir raus, Punkt. Und das passt natürlich ein. Die Eltern sagen, hol ich unsere Kinder ab, die sind ganz dreckig. Und klar, aber wir müssen uns ja positionieren. Wir können es nicht allen recht machen. Und das gibt natürlich dann Konflikte.
Ja, ist klar. Das mit den Kindern, was du vorher erwähnt hast, ich meine, bei Kindern ist ja eigentlich auch egal. Also... Heute streiten sie sich und morgen sind sie wieder komplett toll.
Genau.
Die Eltern, die machen dann einen langwierigen Konflikt daraus.
Genau.
Ja.
Das ist super schwierig für die Kinder, wissen schon gar nicht mehr, worum es geht.
Ja. Habt ihr auch teilweise gehabt, dass Eltern sich trennen, während das Kind im Kindergarten ist? Und wie geht ihr damit um dann?
Also ich muss dir echt sagen, dass wir das echt selten hatten. Also ich kann mich tatsächlich nur an eine Geschichte erinnern, das ist wirklich schon lange her. Wo sich Eltern getrennt haben, beziehungsweise schon fast eigentlich getrennt waren. Sowas merkt man den Kindern halt schon an. Klar. Mhm. Also das ist schon ein Thema dann für die Kinder.
Und wie geht ihr damit um?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Kinder so ein bisschen mitbringen. Viele Kinder wollen ja viel reden und dann gehen wir natürlich da super auch drauf ein. Wir haben natürlich auch gutes Buchmaterial dafür und versuchen dann gerade so über Bücher, Rollenspiele, Puppenhaus, sonstiges, versuchen wir natürlich da schon so ein bisschen drauf einzugehen und so ein bisschen kindlich zu versuchen, zu erklären, was da passiert ist, weil Streit ist ja etwas, was Kinder auch kennen.
Ja.
Und nicht jedes Kind, das sich heute anfreundet, die sind jetzt nicht für immer befreundet. Also wir versuchen das dann natürlich sehr auf kindliche Ebene zu erklären, so ein bisschen darauf einzugehen, wollen dann natürlich aber auch der Familie nicht so vorgreifen, weil das natürlich schon sehr familienintern ist, was da ja oft passiert, was wir dann oft gar nicht wissen. Da ist aber tatsächlich oft fast die größere Aufgabe von uns, dann auch viel auf die Eltern einzugehen.
Ja. Ja. Also sprecht ihr auch mit den Eltern?
Ja. Ja, wenn die das wollen, natürlich. Also wir bieten das an, aber das wird dann schon oft angenommen, dass man halt einfach drüber spricht, wie läuft denn jetzt so ein Wechselmodell in der Kita, wer darf wann wo abholen, die bringen dann vielleicht auch irgendwann neue Partner mit, dürfen die abholen, dürfen die nicht, ist immer wichtig, dass dann beide zum Beispiel für unterschrieben haben, also kann nicht jeder sein eigenes Ding machen, dass man da halt wirklich guckt, dass sich das alles ohne Großding hier für uns auch
regeln lässt.
Ja.
Habt ihr auch Kinder gehabt, die Gewalt aus dem Elternhaus erlebt haben?
Ja, das haben wir schon, das haben wir schon öfters. Und da gibt es für uns eigentlich ganz, mal abgesehen von einer absoluten Null-Toleranz Politik für uns, weil das natürlich gar nicht geht. Gewalt an Kindern ist ein absolutes No-Go, geht nicht. Ist in keiner Art irgendwie zu entschuldigen oder zu erklären. Da gibt es aber für uns ganz klare Richtlinien, die wir natürlich auch mit dem Träger erarbeitet haben. Das nennt man es eine KIWO-Skala, also eine Kindeswohlgefährdungsskala. Und da hangelt man sich quasi so ran. Da gibt es dann verschiedene Stellen, an die wir uns wenden. Da arbeiten wir dann auch relativ schnell mit dem Jugendamt zusammen, wenn das nötig ist. Aber auch wenn wir mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, die Eltern sind immer mit im Boot, wir sind immer mit den Eltern im Gespräch. Also es ist nicht, dass wir da irgendwie hintenrum was machen und dann ist das ganz, ja, natürlich wollen wir trotzdem immer wissen, was ist los, vielleicht brauchen die Eltern auch Hilfe. Gewalt an Kindern ist nicht immer, manchmal aber auch oft eine Verzweiflungstat, weil Eltern vielleicht auch einfach an ihre Grenzen kommen zum Beispiel. Mhm. Und die dann vielleicht auch einfach Hilfe benötigen. Also es geht da auch nicht immer darum, nur etwas zu verurteilen oder zu sagen, sie haben ihr Kind geschlagen, jetzt muss keine Ahnung was passieren, sondern es geht darum zu gucken, warum. Warum haben sie denn geschlagen? Was ist denn passiert? Können sie nicht mehr. Ja? Das sind dann halt Familiensysteme, wo die Eltern ja viel arbeiten, viel, zum Beispiel jetzt, ja. Aber ja, trotz alledem ist es ein No-Go und mit, ja, da sind wir natürlich immer sehr, sehr ja, hellhörig. Also
es wird ja auch oftmals weitergetragen, weil sie früher als Kind auch geschlagen wurden, oder?
Auch, ja, das gibt es auch. Also das ist schon, dass viele Erwachsene, die natürlich Gewalterfahrungen selbst in der Kindheit hatten, dass es dann, es gehört schon sehr viel dazu, sich selbst anzugucken, sich selbst so zu reflektieren, was die eigene Kindheit so, was irgendwie nicht so gut gelaufen ist, dass man das nicht nochmal weitergibt, ja.
Und ihr findet eine Lösung dafür dann auch immer?
Manchmal nicht wir, nee. Manchmal dann halt auch andere Stellen. Also irgendwo sind dann unsere Kompetenzen und Grenzen natürlich erreicht. Also wir können natürlich nur weitergeben. Wir können hier viele Gespräche führen. Wir selbst können uns auch gut beraten lassen vom Jugendamt, um einfach zu gucken, was kann man denn für Hilfsangebote geben? Was kann man für die Familie tun, um die Lage zum Beispiel zu entspannen?
Aber stößt man nicht direkt auf Ablehnung, wenn man mit die Eltern direkt damit konfrontiert quasi? Also sind überhaupt alle so gesprächsbereit?
Also du meinst, wenn man die Eltern fragt, ja, ihr Kind hat jetzt wiederholt, keine Ahnung, berichtet. Nicht immer. Manchmal habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass Eltern dann auch ein bisschen erleichtert sind, dass es jetzt raus ist und dass sie einfach sagen und dann auch viel dann auch zusammenbrechen und sagen, ich kann einfach nicht mehr. Wir haben diese und diese Probleme und ich kann einfach nicht mehr. Das sind Situationen, wo ich dann mich gar nicht mehr kontrollieren kann, weil ich so am Ende bin. Übermüdet, überarbeitet, überlastet und ja. Deswegen, also klar gibt es natürlich da auch viel Ablehnung, aber manche Eltern sind auch wirklich dankbar, wenn man da ja, ihnen vielleicht auch so ein bisschen die Hand reicht und sagt, also sie müssen das nicht alleine machen. Es gibt mega gute Hilfsangebote in fast allen Bereichen. Also die Stadt hat da super viele Hilfsangebote, die Diakonie hat ja super viele Hilfsangebote. Es gibt ja so unendlich viele Sachen, aber viel oft weiß man das ja nicht. Ja. Deswegen, ja.
Also es ist sehr gut, dass ihr das als Anbieter natürlich. Ja.
Ja, bei uns liegt das auch immer viel aus. Also wir haben da auch immer Flyer vorne liegen und so. Also
ja, es geht ja um das Wohl der Kinder.
Immer. Am Ende des Tages geht es darum.
Ja.
Ja.
Und habt ihr auch schon mal gehabt, dass dann ein Kind aus der Familie entfernt wurde? Und das,
das habe ich noch nie erlebt.
Also ihr habt noch nie so einen Worst Case quasi gehabt?
Nee, ich glaube, der Worst Case für jemanden, der vielleicht auch nicht aus dem Bereich ist, denkt sich, das passiert viel schneller, aber das passiert überhaupt nicht schnell. Also sowas wird sehr mit Bedacht gewählt. Und Ziel ist es schon immer, dass die Kinder auch letztlich bei ihren Eltern bleiben. Aber nee, ich habe das selber noch nie erlebt oder irgendwie begleiten müssen, dass es hier passiert ist oder so.
Ja, zum Glück.
Zum Glück, ja. Ja, das sind dann schon natürlich schwerwiegende Fälle.
Wie oft, wenn du es sagen darfst, würdest du sagen, passiert es, dass Kinder Gewalt erfahren?
Boah, das kann man so gar nicht sagen. Aber es ist schon immer noch ein größeres Thema, wie man denkt. Ich glaube, dass viele aus in so einer Bubble befinden, wo man sich denkt, ja, das geht ja mal gar nicht. Aber ich glaube, es passiert schon noch oft, dass es wirklich passiert. Dass es hier landet und dass wir das am Ende wirklich wissen, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Das kriegt man nicht immer mit, weil da gibt es ja natürlich auch, ja, Gewalt an Kindern fängt ja auch schon viel früher an. Ja, also und nicht erst bei einer Schläge ins Gesicht, sondern wenn man sein Kind packt, fester am Arm und quasi seine Macht über das Kind ausspielt und einfach sagt, ich habe keine Ahnung, also feste Anpack, das sind alles schon, da fängt Gewalt ja am Ende schon an.
Oder auch verbal, oder?
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Form von Gewalt, aber da fängt sie natürlich auch schon an, ja? Also hier Stichwort Adultismus von oben herab, Machtsprache, ja, gegenüber Kindern, da fängt es natürlich auch schon an. Und da ist aber, glaube ich, oft auch so, dass Eltern dann vielleicht auch ihre eigene Kindheit, was man halt selbst so an Glaubenssätzen und an Werten mitgekriegt hat, dann halt einfach, ja, natürlich auch weitertragen. Ist auch nicht leicht, immer sich gegen das, wie man, keine Ahnung, 12, 14 Jahre aufgewachsen ist, zu überdenken. Und das dann, ja, deswegen.
Ja, das heißt ja auch, dass alle Jungs und alle Mädchen so werden wie ihre Mütter oder Eltern.
Ja,
oder
Väter. Das glaube ich jetzt nicht, aber also das glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. Ich glaube schon, dass sich da viele auch auflehnen und da andere Wege gehen und viel eigenen Charakter mitbringen.
Ja, hoffentlich.
Ja, sicher. Die sollen alle zu großen Individualisten werden. Das ist schon gut, ja.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen vom Punkt vorher abgekommen mit den zusätzlichen Arbeitskräften bei euch im Haus. Wir haben über die Azubine geredet und der Freiwillige.
Ja.
Trägt er dann eher die Last auf seinen Schultern, wenn ihr zu wenig Personal habt?
Ja, also die tragen wir am Ende alle. Also wenn hier morgens dann einer nach dem anderen sagt, okay, ich bin krank, dann trägt jeder die Last, der hier die Tür betritt. Das wird dann einfach verteilt.
Ja.
Natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber für uns ist das dann einfach schon einfach wertvoll, wenn er mit 5, 6 Kindern an einem Tisch sitzt, Spiele spielt, Bücher liest, redet, sie einfach begleitet und wir quasi die anderen Sachen, die alle erledigt werden müssen, weil die Kinder, die frühstücken bei uns, Mittagessen, das muss ja alles irgendwie aufgebaut, abgebaut, hingerichtet, begleitet. Die Kinder werden bei uns gewickelt, das machen keine FSJler bei uns, das machen immer nur die Fachkräfte, einfach weil Wickeln einfach super viel Bezugsarbeit ist und da das kann einfach nicht, das möchten wir einfach nicht.
Ja.
Ich denke, das werden die meisten Einrichtungen so machen. Und dann trägt sie halt jeder die Last, die Aufsichtspflicht, die Endverantwortung haben natürlich wir. Aber wir werden dann halt super unterstützt, weil die dann halt einfach, die FSJler sind bei uns immer super beliebt. Ja, die Kinder scharen sich in der Regel um die FSJler und die, wir sind dann schon froh, wenn die ein bisschen Fußball spielen oder wenn die jetzt einfach am Maltisch irgendwie was machen und so, dass dann halt einfach viele Kinder gut beschäftigt sind.
Ja.
Und das ist natürlich super wertvoll. Also wir hoffen immer, FSJler zu kriegen, aber wir merken schon, dass es immer schwieriger wird und immer weniger.
Ja.
Also
es gibt halt viele Angebote und es gibt halt immer weniger junge Menschen.
Ja.
Ja.
Also wir haben jetzt im letzten Jahr, also den FSJler, den wir jetzt haben, es war quasi der einzige, der sich überhaupt beworben hat. Bei uns.
Habt ihr davor eine Auswahl gehabt immer?
Nee. Ja, doch. Also ganz früher hatten wir da schon auch eine Auswahl. Also die bewerben sich ja immer zentral bei unserem Träger.
Ja,
und der guckt natürlich immer, wo brennt es am meisten. Ja, also die verteilen sie jetzt nicht irgendwie wild. Die denken sich natürlich was dabei. Und dann haben wir quasi am letzten Tag vor den Sommerferien kam das quasi noch rein.
Ah. Boah.
Wir haben dann noch einen, so Gott sei Dank. Weil das ist natürlich schon immer wertvoll, noch jemanden zu haben. Mal abgesehen davon, dass ich das immer super spannend finde. Und wie man sieht, unsere letzte FSJlerin macht jetzt auch die Ausbildung hier und wir stellen sie ab September an. Also wir nehmen da ja auch immer ganz viel Personal mit, für die Zukunft auch. Aber ja.
Wichtig für die Zuhörer wäre doch mal, ihr könnt natürlich trotzdem frei eure Stelle aussuchen. Ihr werdet nicht unbedingt
zugeteilt. Die werden dann halt, also da wird dann halt beim Träger zentral gesagt, ja, also wir haben die Kita, und dann wird geguckt, wo wohnt man, wo wird man gern hin, was ist der Arbeitsweg, muss ja auch irgendwie machbar sein. Ja. Und bei ihm war es jetzt einfach so, dass er uns halt am allernächsten hatte, weil er nicht aus der Stadt kam. Ja, und die aus der Stadt, die bleiben natürlich auch in der Stadt, ist auch gut so.
Ja.
Und da hat es halt dann gut gepasst. Ja, es wird natürlich schon immer geguckt, dass das passt. Und sie können am Ende des Tages auch sagen, nee. Also dürfen sie alles frei entscheiden.
Ja. Wie würdest du die Arbeit mit dem Freiwilligen beschreiben?
Es ist manchmal nicht so einfach, junge Menschen das erste Mal ins Berufsleben zu begleiten. Ich weiß Ja, von mir noch. Also, ja, man hat dann halt auch noch viele andere Sachen im Kopf. Ist viel feiern, keine Ahnung, ja. Ist müde, so ein Arbeitstag ist lang. Also, ich weiß natürlich nicht, wie andere Einsatzstellen das jetzt alle so handhaben, aber im Prinzip sind sie ja in Vollzeit da. Und jetzt gerade als bei den Kindern Vollzeit in einer Kita nur an den Kindern, das ist schon echt anstrengend.
Ja.
Also das darf man nicht unterschätzen und ich finde es dann manchmal schon tapfer, wie die das dann da wirklich ein Jahr durchziehen, weil wir sind ja im Prinzip nicht so lange an den Kindern wie die FSJler. Also ja. Am Tag, ja, wir haben ja dann noch pädagogische Vorbereitungszeiten und so und wir arbeiten ja auch im Schichtdienst, das machen die ja.
Die Freiwilligen arbeiten halt Vollzeit.
Ja, genau, ja. Das ist natürlich schon einfach echt lang. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, so Jugendliche zu begleiten, aber immer spannend und ich finde es immer schön, weil sie bringen halt immer ihre eigene Geschichte mit und ihre eigene Vorstellung, sie bringen halt immer ein bisschen frischer Wind rein.
Mhm.
Also, und vor allem bin ich natürlich immer, wenn die von den Seminaren kommen, bin ich natürlich schon immer, und wie war's? Weil es ist halt die Seminare halt immer super, auch in, ja, waren immer gut und ich sage den FSJ auch immer, genießt eure Seminare, das ist einfach eine mega Zeit, das ist eine mega Chance, so viele Leute kennenzulernen. Ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Und habt ihr auch Abbrecher gehabt?
Ja. Ja, ich glaube zwei fallen mir jetzt spontan ein.
Was waren die Gründe? Einfach kein Interesse mehr, zu anstrengend?
Oder sogar drei. Ich glaube sogar drei. Ja, also ich glaube, also bei der einen weiß ich jetzt auch nicht so genau, was da der Grund war. Es war sicherlich auch zu anstrengend, vor allem die frühen Arbeitszeiten. Das war, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Punkt. Bei dem anderen hat sich, glaube ich, einfach das Studium, da ist ja quasi noch ins Wintersemester reingerutscht, das passiert dann halt manchmal und ja, das muss man dann halt auch einfach so hinnehmen, wenn jemand dann eine Chance hat, quasi seine Zukunft zu gestalten, dann hat man natürlich da Verständnis dafür.
Ja,
ja und ja, ich glaube, bei der einen war es dann auch einfach, dass sie einfach gemerkt hat, okay, das ist echt gar nichts für mich. Und ist auch in Ordnung. Ich meine, dafür ist ein FSJ irgendwie ja auch da, um so ein bisschen an seine Grenzen zu kommen und zu gucken, wo sind denn meine Grenzen? Und ich glaube, gerade in der Arbeit mit Kindern, auch die Lautstärke und alles, das kann man dann schon auch schnell merken, okay, das ist vielleicht nichts. Und dann finde ich es auch okay, wenn man dann sagt, komm, ich lasse das lieber, bevor ich hier irgendwie jetzt hier rumhänge und es gar nicht machen will, weil das ist dann auch schwierig für sich selbst und auch für die Kinder.
Ja, natürlich, natürlich. Wie sind eure Arbeitszeiten?
Also wir haben offen von 7 bis 16 Uhr.
Oh, okay. Ja, also im Kindergarten, den ich bisher war, da warst du bis 13 oder 14 Uhr und dann haben die für dich gemacht.
Oh, das sind aber schöne Kindergärten. Das ist ja toll. Nee, wir haben schon Ganztag. Aber ich glaube auch, der Trend geht auf jeden Fall. Die Eltern brauchen Ganztagesbetreuung.
Ja, auf jeden Fall. Aber bei dem war es halt wegen Fachkräftemangel.
Ja, das ist halt oft so. Das ist ja, also bei uns auch immer der erste Schritt ist ja auch immer die Reduzierung der Öffnungszeiten, geht dann auch auf 14 Uhr zurück. Aber
und ihr arbeitet in Schichten, habt ihr gesagt?
Genau, zwei Schichten.
Und der Freiwillige, der arbeitet den ganzen Tag oder wie
ja, läuft das bei ihm? Also er hat quasi seine Durchschnittsarbeitszeit, die er halt arbeiten muss. Also irgendwie ja 7-4-8 sind das ja bei uns immer, also 7 Stunden 48. Und er kommt morgens eigentlich immer so auf 19:30 und geht dann mal kurz vor 16 Uhr und hat dann aber eine Pause.
Ja,
ganz klar.
Natürlich.
Und alle FSJler unter 18 haben ja auch eine Stunde Pause, also die haben dann auch nochmal echt viel Pause. Und ja, also für uns ist dann auch wichtig im FSJ, die FSJler freizustellen, wenn zum Beispiel Bewerbungsgespräche, Vorstellungen an Unis, wunderbar ist, was da alles kommt, da sind wir natürlich immer super offen. Ja. Also unser aktueller FSJler hat jetzt auch so ein, keine Ahnung, ich nenne es mal ein Speed-Dating für Auszubildende, ich weiß nicht genau, was das ist, wo er halt sich ganz viele, also quasi 5 Stellen in 5 Tagen anguckt. Und für uns ist natürlich klar, es geht hier am Ende um ihn und um seine Zukunft und ein FSJ endet. Und dann muss es natürlich auch weitergehen und das ist für uns ganz klar, dass er da dann einfach freigestellt wird und dass er die Möglichkeit hat, das zu machen.
Das ist super.
Genau, und deswegen arbeitet er in der Regel so. Und ja. Es ändert sich eigentlich auch nicht. Außer es ist halt irgendwas.
Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass ihr auf euren Freiwilligen eingeht.
Ja.
Ich habe auch schon oft gehört, dass es nicht so gut immer läuft mit Einsatzstelle und Freiwilligen teilweise.
Ja, das denke ich mir, ja. Dass das
Konflikte gibt.
Oder, ja, das hat schon auch viel Konfliktpotenzial. Ja. Ich glaube, das ist aber auch oft so, dass die Einsatzstellen, glaube ich, auch falsche Erwartungen an FSJler stellen.
Ja, also ich bekomme auch oft mit, dass es keine Aufgaben gibt teilweise oder dass es halt nur monotone Aufgaben sind, dass die halt nicht wirklich individuell sind und dass die auch nicht selber da was machen dürfen und sich einbringen können. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist natürlich, aber...
Ja, aber das ist eben genau das. Also wie, als ich damals hier im FSJ war, ich konnte quasi in einem pädagogischen Bereich, durfte ich mich ausleben, sofern ich es wollte. Also ich durfte dann auch nach einer gewissen Zeit mal einen Morgenkreis machen und mal einen Stuhlkreis machen oder... irgendwie eine eigene Idee, irgendwie, oh, ich würde gerne mal Kresse mit Kindern anpflanzen, dann durfte ich das. Und das finde ich super wichtig, dass man FSJ-Land diese Möglichkeit gibt. Die sind nicht dazu da, um irgendwie nur, keine Ahnung, den Hof zu fegen. Also das ist nicht der Inbegriff eines FSJs, ja. Und das ist uns schon immer wichtig, dass wir da super offen sind. Vielen FSJlern wollen das gar nicht und die sagen so, ha, okay, ich mach mal hier und so. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt ja auch viele, die danach vielleicht in die Ausbildung wollen und da schon mal erste Erfahrungen so ein bisschen sammeln.
Ja.
Mit den Kindern.
Und für die Freiwilligen geht es ja immer weiter danach. Würdest du sagen, ihr bietet das heute noch genauso an, wie es damals für dich war?
Ja, würde ich schon sagen, dass das eigentlich nach wie vor so offen ist und dass wir uns da einfach ganz auf die FSJler einlassen. Also das kommt, aber das ist ja egal, ob das ein FSJler ist oder ob das eine neue Mitarbeiterin ist, das kommt ja immer viel mit dem Charakter, der hier reinkommt.
Natürlich, ja.
Und wenn ein FSJler zeigt, hey, ich bin bereit, das und das zu machen mit den Kindern, ich bin da offen für, dann gehen wir da voll mit. Und wenn jemand aber sagt, ah, okay, da habe ich vielleicht auch Angst, ja, das ist natürlich auch mit Kindern und wenn man dann mit so 10 Kindern mal alleine irgendwie was basteln soll und das kann schon wild werden zum Beispiel und die dann sagen so, hey, das könnt ihr lieber ihr machen, dann ist das auch in Ordnung. Also wir nehmen es wirklich immer noch so, wie es ist und versuchen die dann nicht irgendwie auszunutzen oder irgendwie für schlechte Arbeiten oder so herzunehmen. Was jetzt nicht heißt, dass wenn ich sage, die Handtücher sind überall leer, dass der das nicht auch machen darf. So ist das nicht. Das macht aber auch jeder andere.
Also kommen wir auf die Gesamtsumme am Ende.
Genau. Ja. Also wir denken schon, dass sich hier alle eigentlich ziemlich wohlfühlen.
Ja, das ist doch super. Wenn du die Freiwilligen von heute mit den Freiwilligen von damals vergleichst, würdest du sagen, es hat sich was geändert?
Ja, das finde ich schon. Ich glaube, es ist viel mehr konzentriert auf die Zukunft, also keine Zeit zu verlieren, ja, ganz schnell hoch hinaus und am besten, keine Ahnung, ja, schnell ins Studium, umso jünger, umso besser und da passt ein FSJ halt nicht rein. Und damals fand ich das halt einfach so ein bisschen entspannter, als ich jeder gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ja, was gucken wir, was heute ist, was ist morgen, ist auch egal, jetzt gucken wir einfach mal. Ich glaube, es war einfach entspannter.
Ein bisschen lässiger einfach.
Ja, genau. Ja, und heute schon sehr, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass viele sagen, ach, ich will kein Jahr verlieren. Es ist ja im Prinzip, wenn man es so nimmt, verlieren sie ja ein Jahr, wenn sie nicht in dem Jahr schon studieren, aber sie gewinnen ja so viel dazu in diesem Jahr, indem sie an Erfahrungen, gerade wenn man ja dann auch ins Studium geht, bis man dann wirklich irgendwann mal arbeitet, geht halt einfach lang. Und so hat man mal schon ein Jahr hinter sich, wo man sagt, okay.
Es bringt natürlich viel Lebenserfahrung dann, mal den ganzen Tag zu arbeiten, auch sein eigenes Geld zu kriegen. Und ich meine, am Ende tut man es ja auch nicht für das Geld oder so, sondern auch einfach um...
Genau.
Die Erfahrung. Einfach die Erfahrung.
Erfahrungswillen.
Ja. Und ich meine, manche brauchen es auch, um weiterzukommen im Beruf oder halt im Studium danach.
Ja, stimmt, ja.
Aber,
was ich wirklich immer sehr wertvoll finde, man kommt ja oft aus der Schule und man ist ja, keine Ahnung wie viele Jahre, mit seiner Altersgruppe mit dem gleichen Ziel unterwegs.
Ja.
Ist ja eigentlich so. Und im FSJ lernt man da auf den Seminaren ja so viele Leute kennen, die aus so vielen unterschiedlichen Gründen da sitzen. Und da hat man das erste Mal eine große Gruppe von Leuten, die nicht alle das gleiche Ziel haben. Also bei uns waren alles drin. Da waren Leute, die wussten da schon, ich will ans Finanzamt, ich mache das jetzt einfach nur, um einfach mal ein Jahr zu überbrücken, weil ich da nicht reingerutscht bin in dem Jahr. Oder da war auch eine Tierärztin jetzt. Das sind alles so komplett andere Lebensverständnisse. Manche sind dann auch gereist, haben ein Auslandsjahr noch hinten dran gemacht. Also da gibt es ja so viele Menschen, und das fand ich super spannend. Also ja. Das fand ich so spannend, diese Menschen alle kennenzulernen und zu sehen, was auch heute aus denen geworden ist. Also von einigen hat man jetzt gerade so über Social Media irgendwie schon noch so einen Einblick, was da jetzt heute draus geworden ist.
Über Facebook dann?
Was soll das jetzt heißen? Ja, aber auch schon andere, also auch also, ja, so alt bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Ja, aber halt auch Instagram, und ich habe ja auch noch mit einigen Kontakt.
Ja, ja.
Also okay, also ich habe mit 3 quasi noch, wo ich genau weiß, was die machen, und davon sind mit mir sind 3 im pädagogischen Bereich und einer gar nicht.
Ja.
Und ich fand das wirklich spannend, und man hat wirklich, man lernt, auch wenn man aus der Schule kommt, hier im Team, unser FSJler, ich sage immer zu ihm, also hier lernst du fürs Leben, weil das ist halt, du lernst ja hier auch nochmal so viele andere Leute kennen.
Es ist halt eine riesige Vielfalt an Menschen, die man gar nicht im Blick hat quasi.
Genau.
Und das lernst halt erst in einem freiwilligen Jahr kennen. Und ja. An der Uni ist eigentlich genauso, oder bei der Ausbildung wahrscheinlich, dass du halt auch nur Gleichgesinnte um dich drumherum hast, die alle
ja, genau.
die das gleiche Ziel wie du verfolgen.
Genau, ja. Und das finde ich irgendwie, du kannst dich nur entwickeln, wenn du Menschen kennenlernst, wenn du in Gespräche gehst, wenn du redest, wenn du guckst, wie denkt der, wie tickt der, und dann sich selber da so ein bisschen was rauszuziehen. Ja, und ich glaube auch mit Lehrern oder sonst was hat man ja natürlich auch nicht dieses Verhältnis, das die FSJler jetzt vielleicht zu uns haben.
Absolut nicht.
Ja, wir haben ja.
Allein schon, dass du auf Du seid, ist ja schon komplett anders eigentlich.
Ja, also, genau.
Ja.
Und wir haben ja zum Beispiel auch Altersklassen bei uns von bis, also unter den Kollegen. Also, jetzt wenn man jetzt bei der Auszubildenden anfängt, ist sie so Anfang 20, die Jüngste, aber bis zum Rentenalter. Also, ich glaube, wenn man hier FSJ macht, hat man halt auch mal die Möglichkeit, Kontakt mit jeder Altersgruppe auf einer Augenhöhe zu gehen. Das hat natürlich gerade im Schulbereich und Uni ist es natürlich nicht so, ja.
Ja, ich denke, das ist das Schlusswort für heute, ja. Sarah.
Gut, danke, ja. Dass du da warst.
Ja, danke, dass ich kommen durfte. Es war sehr interessant, mal eine Ex-Freiwillige zu haben quasi.
Ja.
Und zu hören, wie es damals für dich war und welche Erfahrungen du gesammelt hast und wie du auch dazu gekommen bist, heute hier zu arbeiten. Und ich denke, unsere Zuhörer haben auch einen guten Eindruck bekommen können.
Ja, hoffe ich doch, ja.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auch Interesse, in einer Folge dabei zu sein, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail, steht in der Beschreibung drin. Und ich danke dir, Sarah.
Danke auch.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und Süßholz verhaspelt von Jannis und Safiano.